Unglaublich, aber wahr. Missiocamp 2018. Tobias Schöll spricht zum Thema, was Jesus für die Welt bedeutet.
Ja, ich freue mich sehr, bei euch zu sein, auch bei euch im Livestream, die ihr heute Abend zuschaut. Mein erstes Mal Missiocamp und ich weiß nicht so ganz genau, was mich hier erwartet, wer ihr so seid. Ihr wisst nicht, wer ich bin. Wir lernen uns die Tage hoffentlich noch ein bisschen kennen, auch gerne mal beim Essen, Mittagessen, Frühstück, wo wir uns sehen. Wie schon angeklungen, komme ich ursprünglich aus einem kleineren Ort, Aale mit Doppel-A in Württemberg. Und bin dort im CVM groß geworden. Mein Vater war dort 18 Jahre irgendwie Vorsitzender, ehrenamtlich. Und ich bin da so als vorsitzendes Kind reingewachsen, musste mich immer ordentlich benehmen. Habe ich natürlich auch so gemacht. Und dann so Jungschar und Teens, Teenkreis, Jugendkreis und so die ganze Karriere durch. Und ich liebe diesen schwäbischen Pietismus, die Frömmigkeit in meiner Heimat. Also wenn ich nach Hause komme und erlebe dort Gebetsgemeinschaft, und vielleicht kennt ihr das, gerade die älteren Herren und Damen, vor allem die Herren, wenn sie dann so beten, O Herr, mir danke dir. Ja, so dieses von Herzen inbrünstige, da bin ich zu Hause. Mir fiel aber irgendwann auf, dass sich mein Glaube in dieser Prägung, ich weiß gar nicht, ob die wirklich so ist, aber so wie ich das damals erlebt habe, eine gewisse Enge erlebt hat. Also der Titel Unglaublich, was Jesus für die Welt bedeutet, der wäre für mich gar nicht so normal gewesen, sondern für mich war klar, Jesus bedeutet für mich was. Ich habe gelernt, der ist für mich gestorben, für meine Schuld, für meine Sünde und damit ich nicht in den ewigen Tod muss. Und genauso gilt es auch für dich und für dich und für dich und schon für jeden auf der Welt. Aber darum geht's. Und das ist auch das, was ich immer noch zu 100% glaube. Aber als ich so Mitte 20 war, merkte ich, irgendwie geht's eigentlich ausschließlich darum. Ich war schon als Evangelist unterwegs und predigte genau das, dass es darum geht, dass Jesus für dich gestorben ist. Und das stimmt. Und irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie tauchten aber Fragen auf, ja, aber was heißt das denn für die Politik eigentlich? Was heißt das denn für mein tägliches Leben? Was heißt es für meine Schüler in der Schule, wenn Jesus für ihre Schuld gestorben ist? Gibt es über diese Botschaft hinaus noch mehr, welche Botschaft Jesus für diese Welt hat? Und ich habe mich auf die Suche gemacht, kamen Bücher raus, manche von euch, Shane Claiborne hat mich damals inspiriert und ich habe dann nochmal angefangen zu studieren und war hungrig danach zu gucken, ob Jesus noch mehr Spuren in diese Welt hinterlässt als diese Schuldvergebungsgeschichte, die zu 100% das Zentrum ist. Aber ist das alles, habe ich mich gefragt. Und ich habe jetzt in letzter Zeit mit Freude ein Buch gelesen, vielleicht kennt ihr ihn aus Büchern oder Talkshows, Psychiater und katholischer Theologe Manfred Lütz, kennt ihn jemand? Ja, das neue Buch, Skandal der Skandale, die geheime Geschichte des Christentums. Ich empfehle euch das sehr, super cool. Er bezieht sich auf einen Historiker, der 2008 ein Standardwerk über die Geschichte des Christentums geschrieben hat, aber 800 Seiten dick, hat kein Mensch gelesen, außer Wissenschaftler. Er hat es verdichtet auf 200 noch was Seiten. Und da kommen dann so Sachen raus, zum Beispiel, ihr werdet es mir nicht glauben, aber es ist wahr, dass die Inquisition zum Beispiel das beste Rechtssystem der damaligen Zeit war. Ich meine, wir kennen das immer aus irgendwelchen Filmen und denken, du meine Güte, Inquisition, wehe dem, der irgendwie in die Fänge dieser Leute gerät. Aber es gibt Zeugnisse darüber, dass Leute, die von der weltlichen Macht im Gefängnis saßen, darum gebeten haben, von der Inquisition gerichtet zu werden, weil sie viel gnädiger war. Und weil das Rechtssystem viel ausgeklügelter war, weil ein Pflichtanwalt da sein musste, weil sie Zeugen berufen durften. Es kommt zum Beispiel raus, dass Hexenverfolgung und Hexenverbrennung dort am schwächsten war, wo die katholische Kirche am stärksten war und die Botschaft von Jesus Gehör gefunden hat und sie durchsetzen konnte, dass das, wenn es stimmt, dass da irgendwelche Mächte im Spiel ist, das ein seelsorgerliches Problem ist und da mal ordentlich gebetet werden muss und der Name Jesus ausgesprochen werden muss. Oder zum Beispiel, dass die Kritik an der Sklaverei in den Kolonialstaaten dort am mächtigsten und wirksamsten war, wo die Botschaft von Jesus am lebendigsten war, wo die Jesuitenmönche gelebt haben und die dafür sogar Opfer gebracht haben und selber sterben mussten, weil sie sich für die Sklaven engagiert haben. Also von wegen Schwert und Kreuz in der Verbindung, in Kolonisation und so weiter. Ja, das gab es auch, das malt er nicht schön. Aber meistens nur dort, wo die Botschaft von Jesus eben nicht stark genug war. Das fand ich super spannend. Oder manche von euch kennen vielleicht den indischen Philosophen und Theologen Vishal Mangalwadi, der jetzt einige Zeit in Deutschland bei der Offensive junger Christen, eine Kommunität im Odenwald, gelebt hat und durch Deutschland tourte. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Das Buch der Mitte. Und er erzählt faszinierend davon, mit einem Blick als Ausländer, als Nicht-Europäer darüber, wie prägend die Botschaft der Bibel für unseren Kontinent war. Und er selber begab sich nur in seiner Sinnsuche als jugendlicher, junger Erwachsener auf die Botschaft der Bibel, weil er einen Satz gelesen hat aus 1. Mose 22, 18. Da sagt Gott zu Mose: Durch deinen Samen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Und er dachte, wenn das stimmt, dann muss ja mein Land Indien davon profitiert haben, von dieser Botschaft der Bibel, was ja eigentlich nichts mit meinem Kontinent zu tun hat. Und dann findet er heraus, dass es den Nationalstaat Indien nur aufgrund dessen gibt, dass es die Botschaft der Bibel gibt. Nämlich, dass Missionare kamen mit der Botschaft der Bibel und herausgefunden haben natürlich, dass es unglaublich viele Stammessprachen gibt, wie auch heute noch. Und die haben dann, wie heute die Wycliffe Bibelübersetzung und viele andere, angefangen, aus den vielen Stammessprachen eine gemeinsame Sprache zu formen, nämlich Hindi. Und dann die Bibel darin zu übersetzen und Schulen aufgebaut, um Jesus zu lehren und Bildung zu bringen, westliche Bildung in dem Fall. Und nur durch eine gemeinsame Sprache konnte Bildung flächendeckend erworben werden und es konnte sich ein Staat herausbilden. Und als er merkte, dass die Botschaft der Bibel von damals aufgeschrieben, Gott, Mose und so weiter Einfluss hatte auf sein Land, hat er angefangen zu schauen, was hat Jesus mit seinem Leben zu tun. Das fand ich super spannend. Die Nachricht und der Glaube an die Person Jesus rettet also nicht ausschließlich aus Sünde und Schuld, sondern trägt in sich die Kraft, ganze Völker, ja sogar Kontinente zu verändern. Es ist die Frage, wodurch passiert das aber eigentlich so grundlegend? Wodurch verändert sich die Welt und woran liegt es, ob es sich ein ganzes Volk, vielleicht ein Kontinent, in eine oder eine andere Richtung bewegt? Und wir erleben jetzt gerade in der Zeit, in der wir leben, unglaublich spannend, dass wir wirklich gerade auf Messerschneide sind und es in den nächsten Jahren wirklich entscheidend wird, wie unser Volk sich weiterentwickelt. Also wie kann so eine Entwicklung weiter geprägt werden und wie war sie geprägt? Eine Antwort: Es liegt entscheidend daran, in welcher Welterzählung mein Leben und das Leben meines Nachbarns oder eines ganzen Volkes seine Existenz, sein Leben einbettet. Also welcher Welterzählung du und ich glauben oder welcher Erzähltradition wir anhängen. Was meine ich mit Welterzählung? Jeder Mensch auf dieser Welt verortet sein Leben innerhalb einer Geschichte. Und die wurde dir erzählt von deiner Oma, von deinem Opa, von deinen Eltern, von Erziehern, von Philosophen aus Büchern, von Wissenschaftlerinnen, Lehrerinnen. Und die hast du geglaubt, die hast du inhaliert von Kindesbeinen an. Und manche hast du übernommen und du lebst immer noch darin, in dieser Geschichte der Welt, die dir die Welt erklärt. Manche hast du verworfen und hast neue Einflüsse zusammengeholt. In Berlin gibt es überall einen Flickenteppich. Jeder holt sich von irgendeiner Erzählung dieser Welt irgendwas und baut sich was Neues und wir wahrscheinlich in vielen Fällen auch. Und es gibt unzählige solche Erzählungen, die großen und bekannten, von denen wisst ihr alle, Hinduismus, die Erzählung des Buddhismus, die Erzählung des Judentums, des Christentums, des Islams und mit die jüngste Erzählung, die die Welt erklärt, der Atheismus. Mal kurz und knapp, um einfach mal so reinzuführen, was ich mit Welterzählung meine. Zum Beispiel der Erzählerrahmen des Hinduismus gibt dir zum Beispiel durch das sogenannte Kastensystem vor, wer du bist und wie viel du wert bist. Wenn du als Brahmane geboren wirst, dann bist du unglaublich wertvoll und all die Welt steht dir offen. Wenn du als Dalit geboren bist, als Unberührbarer, dann bist du fertig. Das Problem ist, du kannst gar nichts daran ändern. Du bist da reingeboren. Du kannst hoffen, dass du im nächsten Leben wieder besser geboren wirst und irgendwann aufsteigst und vielleicht ins Nirvana kommst, also aus dem Leben aussteigst. Diese Erzählung ist was ganz anderes. Das heißt, es geht aus dem Leben raus. Und es geht auch nicht um Weltverbesserung oder dass wir die Welt besser an unsere nächste Generation übergeben, weil darum geht es gar nicht. Das kannst du nämlich gar nicht, weil du bist einfach so geboren. Oder die Erzählung des Atheismus geht ganz knapp so, wisst ihr vielleicht auch, dass die Welt nicht gewollt ist. Denn es gibt niemanden, der sie wollte. Entsprechend ist auch der Mensch nicht gewollt, er ist Zufall. Dementsprechend hat er keinen Wert, beziehungsweise nur den, den zufällige Menschen in Absprache miteinander oder zufällig anderen Menschen zugestehen. Und der Mensch und die Welt haben auch kein Ziel, außer sich selber zu erhalten. Und wenn es nur dieses Ziel gibt, dann ist alles das richtig, was diesem Ziel dient. So, es gibt also noch viele andere Erzählungen und jeder und jede von uns ist in einer solchen Erzählung hineingeboren worden und hat sie dann durch spätere Einflüsse und Entscheidungen weiterentwickelt und zu seiner eigenen Erzählung gemacht, in der du jetzt lebst, in die du dich eingebettet fühlst, nach der du deine Entscheidungen triffst, deine Moral entsprechend verankerst. Und so sind auch ganze Staaten und Staatssysteme eingebettet in Welterzählungen. Und nach dieser Welterzählung schaffen wir zum Beispiel unser Recht oder leben wir unseren sozialen Ausgleich. Und ich will euch heute Abend gerne nochmal die Welterzählung vor Augen führen, die unser Land und die auch Europa seit vielen Jahrhunderten prägt, wir aber dabei sind, mehr und mehr zu vergessen. Aber die Erzählung ist so einmalig, und das werdet ihr nochmal mitbekommen, und so kraftvoll, dass wir sie nicht vergessen dürfen, sondern sie immer und immer wieder erzählen, auch unseren Kindern und Kindeskindern, und uns darin bestärken müssen, unser ganzes Leben darin einzubetten und es darin zu bergen. Und diese Erzählung, unser Leben auf diese Erzählung, auf die Hauptperson dieser Erzählung hin auszurichten, vollkommen 100%. Was ich euch jetzt also erzähle, ist absolut gar nichts Neues. Es kennt ihr von vorne bis hinten, aber ich hoffe, euch eine Perspektive darauf zu eröffnen, die euch vielleicht einen neuen Zugang zu dieser Erzählung gibt. Also wir fangen ganz vorne an. Ihr kennt die Geschichte. Ich habe hier eine Flipchart dabei, damit es ein bisschen bildlicher wird. Ganz am Anfang schafft Gott einen Raum. Einen Lebensraum. Und diesen Raum lässt er all seine Liebe hineinfließen und ist kreativ und schafft viele Geschöpfe, Tiere und Menschen. Wir kennen die Namen der ersten zumindest, Adam und Eva. Und so wie die zusammen leben, ist es gut. Die Beziehungen sind heil. Zueinander, keiner steht vor dem Spiegel und sagt, oh, bin ich kacke gemacht. Ja? Meine Nase ist falsch, ich muss mich umoperieren lassen. Nein, die haben eine gute Beziehung zu sich selber. Die haben eine gute Beziehung zum Schöpfer und zur Schöpfung. Und ihr wisst es, eines Tages entscheiden Sie, stehen Sie vor der Frage, wessen Idee vom Leben ist eigentlich besser? Ist eigentlich Gottes Idee vom Leben besser als meine Idee vom Leben? Und jeder Mensch steht seit diesen zwei vor derselben Entscheidung, vor derselben Frage immer wieder, wessen Idee ist eigentlich besser vom Leben, seine oder unsere? Und sie entscheiden sich zu sagen, wir glauben, unsere Idee vom Leben ist besser als die, die Gott uns präsentiert. Und sie fangen an zu entscheiden, was richtig und was falsch ist. Und dann fangen sie an, diese Welt zu gestalten nach ihren Moralvorstellungen und entscheiden auch oft falsch. Und dann entscheiden sie, sich zu belügen. Und sie entscheiden, zumindest die Nachfolger, die darin geboren werden, zu töten. Sie entscheiden sich, Bombengürtel um die Hüften zu schnallen und zu sterben und andere mitzunehmen. Und sie entscheiden, Drogen zu nehmen. Und sie entscheiden, Drogen zu verkaufen. Und sie entscheiden, Menschen im Mittelmeer ersaufen zu lassen. Und sie entscheiden, in den Krieg zu ziehen und Waffen zu verkaufen in Staaten, wo die Waffen nichts zu suchen haben. Und sie entscheiden, unfaire Löhne zu zahlen. Und. Und jeder von uns wird in diese Welt hineingeboren, in der es durch all die Entscheidungen all dieser Menschen ein neues System gibt, nämlich das System des Todes, den es vorher nicht gab. Sondern Menschen fangen an, Entscheidungen zu treffen, die irgendwann dahin führen, schon relativ früh in der Geschichte, dass der Tod eine Rolle spielt. Und Krankheit hält Einzug in dieses System. Und jeder von uns wird in dieses System hineingeboren. Alle unsere Vorfahren und jeder von euch und jedes unserer Kinder wurde in das System des Todes hineingeboren. Und wir prägen dieses System. Jedes Mal, wenn einer von uns sich rächt, prägt er das System, stärkt er das System des Todes. Jeder, der anfängt, jemanden zu belügen, bestärkt das System. Wenn wir untreu sind, bestärken wir das System. Wenn wir schwarz arbeiten, bestärken wir das System. Wir prägen es mit unseren Entscheidungen. Und gleichzeitig sind wir Opfer des Systems und können oft gar nichts dafür. Wir werden verletzt durch andere. Wir werden gemobbt und wir werden depressiv. Und am Ende werden wir krank. Und am Ende stirbt jeder von uns, jeder, der hier sitzt. Ihr könnt euch umschauen, es wird irgendwann keiner mehr von uns da sein. Und das System des Todes gewinnt. So beschreibt die Bibel die Welt, wie ich finde. Und ich finde, die Beschreibung trifft ziemlich gut. Und die Frage ist, was jetzt? Was jetzt? Bleibt das so? Greift das System des Todes immer weiter um sich und zerstört am Ende allen Lebensraum, weil es immer mehr Raum einnimmt? Oder überwindet das Leben den Tod? Überwinde das Gute, das Böse. Und das ist die Frage, die sich die meisten Menschen auf diese Welt stellen und sich die Köpfe darüber zerbrechen. Und dann kommen Ideen wie der Kommunismus dabei heraus. Es ist eine Idee, wie das Gute vielleicht das Böse überwinden könnte. Und es scheitert. Und es wird Teil des Systems des Todes. Also überwindet das Leben den Tod. Die Bibel erzählt, dass es nur eine Möglichkeit gibt, das System des Todes zu überwinden. Und zwar ohne Macht und ohne Gewalt. Denn Gewalt füttert nur das System hier. Gewalt ist eine Methode aus dem System des Todes. Es muss also eine Methode sein, die nicht Teil des Systems ist. Es muss also eine Möglichkeit aus diesem System sein. Aus dem System des Lebens. Die Lösung muss von außen hineinkommen. Und genau davon berichtet die Bibel im zweiten Teil im Neuen Testament. Die Bibel erzählt, dass der Schöpfer des Lebens, die Quelle, der Ursprung des Lebens selber in das System des Todes hineinkommt. Mitten hinein, und zwar winzig klein. Als ein kleines Baby, unbewaffnet, völlig ohnmächtig und ruckzuck als Flüchtling. Und wir feiern diesen einmaligen, alles verändernden Akt des Schöpfers am größten und bekanntesten Fest dieser Welt, nämlich an Weihnachten. Gott selber, die Quelle des Lebens, der Ursprung des Lebens, kommt in das System des Todes hinein. Und jetzt ist die spannende Frage, wie bekämpft er dieses System des Todes? Die Antwort? Gar nicht. Gott kämpft nicht. Denn dann würde er Teil des Systems des Todes werden. Gott kämpft nicht, sondern er überwindet. Er überwindet den Tod mit Leben. Durch seinen Geist. Durch den Odem, den er haucht. Einfach so. Indem er das pure Leben dem Tod entgegensetzt. Er heilt Kranke durch die Macht des Heiligen Geistes. Er befiehlt dämonischen Mächten zu gehen. Er schafft Gemeinschaft und löst Einsamkeit auf. Er macht Mut und Hoffnung, wo Depression herrscht. Er gibt Hungrigen zu essen, Durstigen zu trinken. Er befiehlt dem Sturm Stille und ehrt Kinderarmen Ungewollte. Und Achtung, er befiehlt Toten, wieder lebendig zu werden. Und sie werden lebendig, weil er selber das Leben ist. Aber weil das System des Todes Leben nicht will, bekämpft es ihn. Es stellt ihm Fallen, es versucht und unterdrückt ihn, so wie es das auch mit uns jeden Tag macht. Doch Gott wehrt sich nicht. Gott reagiert mit Liebe und lässt sich bespucken und lässt sich schlagen und foltern. Und am Ende lässt er sich umbringen. Und das ist Karfreitag. Der Tag, an dem man in Deutschland nicht tanzen darf und sich alle Berliner darüber aufregen, dass man an einem Tag des Jahres nicht tanzen soll. Warum? Ja, weil es nichts zu feiern gibt. Weil es aussieht, als ob der einzige Funke Hoffnung, der jemals existiert hat, ausgelöscht wurde. Jesus, der Gottessohn, ist tot. Und 3 Tage lang herrscht Finsternis und der Siegesgestank des Todes weht über die Erde. Aber dann am 3. Tag, als die Sonne aufgeht, bricht das Leben durch das System des Todes hindurch. Jesus aufersteht, ist wieder lebendig und schleudert dem Tod ins Gesicht. Du hast keine Macht über mich, denn ich bin das Leben. Du kannst mir gar nichts. Du bist so weg, wenn ich komme. Und das ist Ostern. Ostern ist eine Lücke im System. Es ist ein Siegesfest über das System des Todes. Ostern ist der Weg raus aus dem Tod und hinein ins Leben. Und was machen wir an diesem Tag? Wir suchen Eier. Da merkt ihr was, ne? Nach dieser Lücke sucht die ganze Welt, außer Hinduisten, die wollen nichts verändern. Aber wir fragen uns, wie kann das Böse überwunden werden? Und hier gibt es die Lücke und wir suchen Ostereier. Wie soll die Welt erkennen, was wir da feiern, was wir glauben? Ich glaube, es wird Zeit, dass wir neu darüber nachdenken, wie wir dieses Fest öffentlich feiern können. Vielleicht mieten wir einen Tieflader, packen die Band drauf und fahren durch Nord. Ich meine, wir machen das auch noch mit den Ostereiern, macht auch Spaß, ja? Aber wir feiern inzwischen auch öffentlich. im Kiez bei uns. Aber noch lange nicht so, dass die Leute checken, was damals passiert ist. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, 6. So durchbricht er das System des Todes und eröffnet einen Weg. Er eröffnet einen Weg aus dem System hinaus in das ewige Leben hinein. Und er gibt uns Zugang zum ewigen Leben. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Johannes 10, Vers 9. Jesus ist die Tür zum Leben. Er ist diese Lücke hier. Er ist die Rettung aus dem System des Todes. Und jetzt liegt es an dir. Und an jedem Menschen auf dieser Welt. Willst du Teil des Systems des Todes bleiben und weiter von ihm unterdrückt werden, am Ende darin sterben? Oder willst du leben, dazu beitragen, dass dieses Scheißsystem hier überwunden wird und sich das Leben ausbreitet? Und du hast die Wahl, du kannst dich entscheiden, Leben oder Tod. Aber eins ist auch klar, und das predigen wir nicht so oft, vor allem in der Evangelisation nicht, der Weg zum Leben ist nicht einfach. Denn du musst bereit sein, den Weg zu gehen, den Jesus gegangen ist, wenn es darauf ankommt. Er hat sich schlagen lassen, er hat sich anspucken lassen, er war am Ende bereit zu sterben. Dieser Weg ist nichts für Leute mit falschem Stolz, die meinen, dass sie es selber könnten. Denn am Ende geht der Weg Jesus hinterher in den Tod. Und dafür haben wir ein Symbol. In der Taufe sagst du ab dem System des Todes. Du sagst, ich gehöre nicht mehr dazu. Ich werde nicht mehr nach den Regeln dieses Systems spielen. Und dann wirst du untergetaucht. Du wirst ertränkt. Du wirst ersäuft. Dein alter Mensch stirbt. Und dann auferstehst du als Teil des Systems des Lebens. Wir hatten letztes Jahr eine Taufe von einem 12-Jährigen, der aus der Nachbarschaft kommt, Florian, der bei mir im Kids-Club ist. Seine Eltern haben mit Jesus nichts am Hut, aber ich wollte, dass sie wissen, wofür sich ihr Sohn entscheidet, wer noch nicht religionsmündig ist, und sie könnten sagen, nein. Und dann sitzen wir und dann sage ich, ich werde ihren Sohn ersäufen, symbolisch. Und habe ihnen das so erklärt. Und dann sagten die, okay, wenn er das will. Ja. Ich weiß nicht, ob sie genau verstanden haben, was wir meinten, aber ich wollte Klartext mit ihnen reden. Der Florian wird sterben. Es wird ein neuer Florian danach sein. Du bist neu, wenn du diesen Weg gehst und dich taufen lässt. Es passiert, was Paulus sagt in 2. Korinther, wenn jemand zu Christus gehört, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Du bist neu. Du lebst zwar immer noch, wir leben immer noch im alten System, aber du bist neu. Denn du hast nicht nur Zugang zum ewigen Leben, sondern es ist ein Tag gekommen, den wir auch feiern, an dem dieses Leben in diese Welt hineindringt. Und du wirst in der Taufe auf diese Kraft getauft und mit ihr erfüllt, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und das feiern wir wann? Am Pfingsten. Und ab dann bist du kein Botschafter mehr des Todes, sondern ein Revolutionär des Lebens inmitten dieses kaputten Systems. Und du breitest dieses Leben inmitten des Todes aus, indem du zum Beispiel Kinder bekommst. Der revolutionärste Akt gegen den Tod ist Leben schaffen. Ein revolutionärer Akt gegen den Tod. Und du breitest das Leben aus, indem du für Kranke betest. Für Kranke beten ist ein revolutionärer Akt gegen den Hauch des Todes. Und wenn du Menschen in ihrem harten Alltag mit der Kraft Gottes verbindest, ein revolutionärer Akt aus Hoffnungslosigkeit. Und wenn du Einsame in die Gemeinschaft einlädst, ist ein revolutionärer Akt des Lebens gegen den Tod der Einsamkeit, der schleichend durch Einsamkeit kommt. Und wenn du deinen Besitz teilst und nicht für dich behältst, ist ein revolutionärer Akt des Lebens gegen die zerstörerische Macht des Kapitalismus, der aus Habgier lebt. Und wenn du aufhörst, dich zu rächen, sondern die Hand hinhältst und vergibst. Und wenn du Geld nicht mehr für deine eigene Versorgung verdienst, sondern um es weiterzugeben, wie es in Epheser 4 steht, dann ist es ein revolutionärer Akt des Lebens. Ich meine, wir lernen, nimm und du hast mehr. Aber Jesus im System des Lebens gilt, gebt und es wird euch gegeben. Wir leben nach neuen Spielregeln, die so anders sind, die eine neue Denke brauchen. Und wenn du anfängst, gut über andere zu reden, anstatt über sie zu lästern, und wenn du Feinde segnest, anstatt ihnen Böses zu tun, ist ein revolutionärer Akt des Lebens. Wir hatten das vor kurzem, war kein Feind, aber es war trotzdem schwierig, dass einer, ein Bruder aus der Gemeinde von uns Geld geliehen hat, was wir gerne geliehen haben. Und wir hatten abgemacht, wann er es zurückzahlen will. Und der Tag kam und er hat sich nicht gemeldet und er verging und es waren Wochen vorbei und wir haben uns gedacht, vielleicht geht es ihm nicht gut, vielleicht kann er nicht zurückzahlen, wäre gut, er würde mal was sagen. Und wir melden uns bei ihm, er meldet sich nicht zurück. Irgendwann werden wir ungeduldig, fragen, hey, was ist los, wir wollen einfach mal hören, uns geht es nicht ums Geld, sag Bescheid, wie es dir geht. Dann ruft er oder schreibt zurück auf Facebook und pumpt mich an, was ich denn will. Ich werde doch nicht aus der Welt, ich würde schon zurückzahlen. Ich dachte, was kommt denn jetzt? Und ich habe mich richtig aufgeregt und dann haben wir irgendwann telefoniert und er war super genervt, ja, nach Monaten, wo er keinen Ton zu den Finanzen gesagt hat, super genervt, im angepumpt, ich habe ihn angeschrien, er hat gesagt, so geht man nicht mit Leuten um. Er sagt, ja, hier, du bist mein Bruder und so geht man nicht mit Leuten um. Und es war Kacke. Ja. Aufgelegt, nichts war besser. Und dann merkte ich, wie ich Teil dieses Systems bin. Aber da gehöre ich nicht mehr dazu. Und dann hat irgendwie der Heilige Geist in mir was lebendig gemacht, nämlich, dass wir nach einem anderen System leben und dass wir unsere Feinde segnen sollen. Und dass wir das Böse mit Gutem überwinden sollen. Dann haben wir mich mit meiner Frau hingesetzt, haben überlegt, was heißt das jetzt für uns? Und dann sind wir uns einig geworden, war nicht so easy für uns zumindest, und haben ihn nochmal nach seiner Kontoverbindung gefragt. Er sagt, ja, warum denn? Er sagt, ja, wir wollen dir nochmal Geld überweisen. Und dann haben wir gedacht, ach, vielleicht löst es ja auch was bei ihm aus und so, aber nee, ja. Okay, dann haben wir einfach nochmal eine Summe überwiesen und wir merken, wie uns das befreit hat. Und wir ihm wieder in die Augen schauen können und es für uns erledigt. Ich meine, wir werden vielleicht nicht beste Freunde, aber wir sind im Frieden damit. Ein neues System. Wenn du anderen hilfst, ihr Potenzial zu entfalten, wenn du Fremde bei dir willkommen heißt und ihnen Freund wirst, wenn du treu bist, wenn du die Wahrheit sprichst, wenn du Dämonen austreibst, wenn du links- oder rechtsradikal mit Liebe begegnest, wenn du wohnungslose Menschen ehrst, alte Menschen achtest, ungeborenes Leben verteidigst, Menschen mit Behinderungen Teilhabe ermöglicht. Wenn du in der Gewerkschaft für faire Löhne deiner Kollegen eintrittst oder selber faire Löhne zahlst, wenn du dich in Kinder und Jugendliche investierst, sind all das revolutionäre Akte des Lebens gegen das System des Todes. Wir sind als Jesus-Nachfolger dazu berufen, Gemeinschaften zu gründen und in Gemeinschaften zu leben, die eine neue Kultur, eine Kultur des Lebens leben. Wir sind dazu berufen, revolutionäre Kreise zu bilden, die sich in ihrer Art, das Leben zu feiern und zu gestalten, dem System des Todes entgegenwerfen. In allen Bereichen des Lebens. Jede Kirchengemeinde, jede Klostergemeinschaft, jeder Hauskreis, jede Kommunität, jeder Jugendkreis ist berufen, solch eine Gruppe zu sein. Und du selber kannst entscheiden, wie du leben willst. Ob es ausschließlich um Seelenrettung geht, ja, es geht darum, aber es geht um mehr. Es geht darum, dass wir eine revolutionäre Haltung gegenüber diesem System einnehmen. Du kannst dich fragen, in welchem System du leben willst. Als Teil des Systems des Todes, als Revolutionär des Lebens, als Jesus-Nachfolger. Und damit ein Stück deine Welt veränderst, wie die Missionare damals in Indien, die noch nicht mal wussten, dass durch ihre Übersetzungsarbeit und Spracharbeit irgendwann ein Nationalstaat entstehen könnte. Und ich glaube, es gibt nichts Sinnvolleres, als dass wir unser ganzes Leben in diese Welterzählung der Bibel einbetten und unser Leben an diese Hauptfigur dieser Erzählung ausrichten, wo es nur geht. Und damit als Person, dort wo wir sind, in jedem Gesellschaftsbereich, im Entertainment, in Politik, in der Wirtschaft, in der Pflege, egal wo, solche Revolutionäre sind. Ich glaube, in dieser Erzählung liegt dein Sinn. Und der Sinn dieser Welt. Und ich mache dir Mut, bette dein Leben in diese Erzählung hinein. Und lern in ihr zu denken und in ihr zu handeln. Und dann fängt was um dich herum an, was größer ist als du selbst. Ob du es merkst oder nicht, es spielt nicht die Rolle. Aber es wird passieren, wenn das Leben Einzug gehalten hat in dich hinein. Ich lade dich ein, in mir zu beten. Jesus, wir danken dir, dass wir die Bibel haben und dass wir darin lesen können, welche Geschichte du dir mit dieser Welt schreibst und wie wir uns in diese Geschichte einfügen und einbetten können. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns hilfst, Teil dieser Geschichte zu werden und dass du uns Mut machst, unser ganzes Leben in diese Geschichte hineinzuweben und Teil des Systems des Lebens zu werden. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns den Mut schenkst, dort, wo wir sind, in unserer Welt, nach deinem System zu leben und dich zu bekennen. Danke, dass du gut zu uns bist, dass du gnädig bist, auch wenn wir immer wieder ins alte Muster des Systems des Todes verfallen. Aber danke, dass das Leben in uns ist, dass dein Geist in uns ist und er uns nicht verlässt. Amen.
Tobias Schöll sprach auf dem Missio Camp 2018. Mehr vom Missio Camp gibt's auf missio-camp.de.